Wir unterbrechen unsere kleine Themenreihe erst einmal. Es geht bald weiter damit. Aber heute beginne ich eine neue Predigtserie über das Leben des Propheten Elia. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen. Zu 1. Könige. 1. Könige, Kapitel 17. Schlagt gerne mit mir auf zu 1. Könige, Kapitel 17. Wir lesen miteinander den ersten Vers. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Amen. Amen. Lass uns beten. O Herr Jesus Christus, du Lebendiger, du auferstandener König aller Könige, wir flehen und rufen: O Herr, schenk uns Demut, schenk uns Ehrfurcht, wenn wir jetzt auf dein Wort hören. Rede du durch dein Wort zu unseren Herzen, wie nur du es kannst. Sprich, O Herr, wir wollen hören. Amen.
Amen.
Amen. Nehmt gerne Platz. Der Apostel Paulus schrieb einmal an die Römer im Römerbrief Kapitel 15 folgende Worte in Vers 4. Er sagt: Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Apostel Paulus sagt also, alles, was früher aufgeschrieben wurde, damit das Alte Testament, es wurde aufgeschrieben, damit wir davon lernen, aber nicht bloß, um irgendwie Geschichtswissen anzusammeln. Nein, er sagt, es wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir Ausharren haben. Das heißt, damit wir dranbleiben, damit wir ermuntert sind, damit wir frohen Mutes sind, vorangehen, im Glauben und Hoffnung haben, nicht niedergeschlagen werden, nicht resignieren, nicht aufgeben, sondern weiter voller Mut und voller Hoffnung den Glauben bewahren und treu leben für unseren Herrn in dieser Zeit. Und dazu wurde auch das Leben des Propheten Elia niedergeschrieben. Das Leben dieses Mannes hat mich oft belehrt, mich oft ermutigt und ermuntert, auszuharren und Hoffnung zu bewahren, selbst wenn alles um mich hoffnungslos erscheint. Und mein Gebet ist es, dass das Leben des Propheten Elia euch alle stärkt im Glauben, euch belehrt, dran zu bleiben, ermuntert zu werden, Hoffnung zu haben, auszuharren. Du wirst sehen, die Geschichte des Propheten Elia findet statt inmitten absoluter Hoffnungslosigkeit, Trostlosigkeit, Gottlosigkeit. Elia lebte vor etwa 3000 Jahren. In einer Zeit, wo scheinbar alle von Gott abgefallen war. Das Umfeld von Elia bietete keine Ermunterung, keine Hoffnung. Es war alles absolut finster. Und das ist mein erster Punkt für heute Abend. Die Zeit des Propheten Elia. Es heißt hier in Vers 1, und Elia. Dieses Und hier zu Beginn lasst uns nicht überlesen. Denn dieses Und macht uns darauf aufmerksam, dass etwas zuvor geschehen ist. Dass wir verstehen müssen, was in den Kapiteln zuvor passiert ist. Um die Geschichte von Elia wirklich zu begreifen, lasst mich kurz eine kurze, grobe Zusammenfassung der schrecklichen Dinge geben, die zuvor passiert sind. Der Sohn und Nachfolger des Königs Davids, Salomo der Weise, er handelte töricht und fiel in große, schlimme Sünde. Der Herr musste ihn strafen, so dass sein Sohn, Rehabiam, sein Nachfolger, dass er ebenso töricht handelte und unter ihm der Staat Israels in zwei Teile zerteilt wurde. In ein Nordreich Israel und in ein Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Der König des Nordreiches, Jerobiam, sagte sich: Ich will unabhängig vom Südreich sein. Ich will, dass meine Untertanen nicht nach Juda pilgern müssen, um dort Gott anzubeten. Dann werden sie vielleicht überlaufen und ich könnte meine Macht verlieren. Also was tut er? Jerobeam erdreistet sich, einfach Heiligtümer erbauen zu lassen. Er macht einfach zwei goldene Kälber und stellt eins in Bethel im Süden hin und ein anderes in Dan im Norden. Und diese Götzen sollten von nun an angebetet werden. Keiner muss mehr zum Tempel des Herrn gehen. Jerobeam setzte außerdem irgendwelche Leute als Priester ein, die der Herr niemals berufen hat. Er erdachte sich einfach irgendwelche Festtage und befahl, dass man sie zu halten hatte. Das Nordreich Israel verfiel offiziell in den Götzendienst. Und nun alle Könige, die folgten auf Jerobeam, waren allesamt gottlose Übeltäter durch und durch. Es heißt von ihnen allen ohne Ausnahme, sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Jerobeam, dann Nadab, Bascha, Ala und Ela und Simri und alle taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und dann folgte der sechste gottlose König, der allesamt übertraf in seiner Boshaftigkeit Omri. Von ihm heißt es dann in Kapitel 16, wenn ihr mal zurückblättert, da heißt es in Vers 25, und Omri tat, was böse war in den Augen des Herrn, und zwar schlimmer als alle, die vor ihm gewesen waren. Keiner war so schlimm wie Omri. Und nun, wenn wir denken, der Preis der Schande für den schlimmsten König aller Zeiten geht an Omri. Und wir denken, schlimmer kann es nicht werden. So wird sein Sohn sein Nachfolger. Ahab. Und von ihm heißt es, ab Vers 29, lest mit mir. Und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda. Und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel in Samaria 22 Jahre. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Nun, ihr Lieben, haben wir den absoluten Tiefpunkt erreicht. Wir befinden uns in der tiefsten Finsternis. Unter Ahab liegt das Nordreich Israel in vollkommener Gottlosigkeit. Ja, alle Nordreichkönige waren gottlose Verbrecher, aber Ahab toppt sie alle bei weitem. Die schlimmste Zeit für Israel bricht nun an. Wehe einem Volk mit so einem König. Was tat denn dieser König so Böses? Vers 31. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, lebte? Ja, das war ihm zu wenig. Dass er Isabel, die Tochter Edbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera, und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israel, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Was wird hier gesagt? Haben wir richtig gehört, was dieser Mann sich erdreiste zu tun? Er hält ja nicht nur fest an den Götzendienst, den Jerobeam eingeführt hat. Nein, dieser Mann übertrifft in seiner Bosheit alle vorherigen Könige. Er nahm eine gottlose, heidnische Frau, Isabel, zu sich, von einem gottlosen Volk. Ihr Vater war König und ihr habt gehört, wie er heißt, Ebaal, eine Königsfamilie. Und sein Name lässt uns schon darauf schließen, wen diese Familie anbetet, wen diese Familie dient. Sie sind Anbeter Baals. Ahab geht bewusst eine Allianz ein, eine Vermählung mit dieser Gottlosigkeit. Wer ist eigentlich Baal? Baal heißt so viel wie Herr. Besitzer. Er wurde von den Völkern um Israel herum als Wettergott, als Gewittergott, als der Gott des Regens verehrt und damit auch als Fruchtbarkeitsgott, der die Ernte schenkt. Und damit ist dieser Baal der Herr über das Leben, sagten sie, über Wasser, Brot und Wein und Öl. Alles haben sie, so sagten sie, Baal zu verdanken. Und Ahab, der König von Israel, fing nun an, beeinflusst von seiner Frau Isabel, diesen Baalskult in Israel aufzurichten, offiziell. Er warf sich als König, als Stellvertreter des Volkes nieder vor diesem Baal. Er ließ ein Altar errichten und nicht nur einen, sondern mehrere. Und an Baals Seite wurde oft eine Göttin verehrt, die Aschera. Und auch ihre Götzenbilder richtete er auf. Vers 33, und Ahab fuhr fort, dem Herrn, dem Gott Israel, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Niemand, kein König je zuvor, hat den Herrn so zum Zorn gereizt wie dieser Mann. Er hat das gesamte Volk, das gesamte Land in Götzendienst gezogen, in die schlimmste Gottlosigkeit, in die absolute Abkehr von Gott. Und ein Beispiel wird uns jetzt noch gegeben am Ende von Kapitel 16, um zu verstehen, wie sehr die Menschen Gott verachtet haben zu dieser Zeit. Ab Vers 34. In seinen Tagen, also in den Tagen Ahabs, baute Hiel, der Betheliter, die Stadt Jericho wieder auf. Um den Preis von seinem Erstgeborenen Abiram legte er ihren Grund und um den Preis von Segub, seinen Jüngsten, setzte er ihre Tore ein nach dem Wort des Herrn, das er durch Josua, den Sohn des Nun, geredet hatte. Als unter Josua die Stadt Jericho vernichtet wurde, da sprach Josua inspiriert von Gott einen Fluch aus und sagte, wer auch immer es wagt, diese gottlose Stadt wieder aufzubauen, wird verflucht werden. Er wird mit dem Leben seiner Söhne bezahlen. Doch dieser Hiel, wahrscheinlich im strategischen Interesse oder ja, des Königs Ahabs, baut er diese Stadt wieder auf, weil sie an einem wichtigen Punkt lag. Und wir sehen hier, ihr Lieben, dieses Beispiel wird gegeben, um uns zu zeigen, dass es eine Zeit war, wo Gottes Wort nichts mehr zählte. Wo man sich nicht mehr scherte um das Gericht Gottes. Da war keinerlei Respekt mehr, keine Ehrfurcht vor Gott. Man verachtete den Herrn. Man fürchtete nicht mal mehr seinen Fluch. Es wurde dunkler und dunkler. Und das ganze Land lag in tiefster Finsternis. Wir sprechen von einer Zeit des schlimmsten Abfalls, des größten Ungehorsams, der absoluten Gottlosigkeit. Und wir werden noch mehr hören von dieser Boshaftigkeit von Ahab und Isabel. Mit dem Glauben an Gott schien es völlig vorbei zu sein. Man sah sie nicht mehr, die Anbeter des Herrn. Dafür sah man aber überall die Götzen und überall freches und gottloses Treiben. Man hörte sie nicht mehr, die Loblieder für den Herrn. Allein Baal und den anderen Götzen wurde Ehre zuteil und sie wurden gefeiert. Es schien beinahe so, als wäre der Glaube an den wahren Gott völlig ausgestorben, als sei Gott gestorben. Als wäre Baal der Lebendige, der Herrscher Israels. Und doch sehen wir nun, ohne dass der König Ahab und seine gottlose Frau Isabel, ja ohne dass das Volk Israel es ahnte, bereitete der Herr sich einen Mann vor, im Verborgenen. Und jetzt passiert etwas völlig Unerwartetes. Alle Lichter waren aus, es war stockfinster und nun ist es so, als würde der Herr erneut sprechen, es werde Licht. Schlagartig wendet sich das Blatt und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, das Auftreten des Propheten Elias. Nochmal Vers 1. Und Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Plötzlich steht er da, ohne Vorankündigung, ohne Einleitung. Einfach so steht er da aus dem Nichts, urplötzlich. Vollkommen unerwartet. Es heißt einfach, und Elia. Nach diesem finsteren Kapitel 16 heißt es einfach, und Elia. In diese gottlose Dunkelheit hinein wird gesprochen, und Elia. Und dieser Name ist nicht bloß ein Name, er ist ein Glaubensbekenntnis, denn sein Name bedeutet, Jahwe ist mein Gott. Der Herr ist mein Gott. In dieser Zeit der absoluten Gottvergessenheit erschallt plötzlich dieses Glaubensbekenntnis, Jahwe ist mein Gott. Plötzlich steht Elia da, aus dem Nichts, Elia, der Tischbiter aus Tischbe, aus Gilead. Das heißt, er kommt aus dem Ostjordanland, er wohnte im Abseits, in einem Gebirgsland. Elia ist ein Unbekannter aus einer unbedeutenden Gegend, er entstammt aus keiner namenhaften Familie. Sein Vater wird ja nicht einmal erwähnt. Und doch, und davon müssen wir wohl ausgehen, anscheinend hatte Elia gottesfürchtige Eltern. Nun, woher lässt sich das vermuten? Warum lässt sich das erahnen? Nun, der Name, der ihm gegeben wurde. Mag es wohl sein, dass seine Eltern vielleicht gelitten haben unter dieser Gottlosigkeit? Dass sie vielleicht gebetet haben für ihren Jungen, dass er tatsächlich Jahwe als seinen Gott haben möge und dass er nicht abweicht wie all die anderen von dem wahren Gott Israels? Nun, es mag vielleicht so gewesen sein, dass Elias Vater genauso wie Josua gesprochen hat, ich aber und mein Haus, wir wollen den Herrn Jahwe dienen. Wir können es nur erahnen, aber sicher können wir sagen, Elia wuchs zu einem Mann Gottes heran, der nur eines im Sinn hatte, die Ehre des Herrn. Er eiferte für Jahwe mit seinem ganzen Leben. Er glaubte, dies ist der einzig wahre Gott von Herzen. Der Herr hat Elia vorbereitet. Er hat an ihm gearbeitet, im Verborgenen sich einen Mann Gottes geformt, inmitten des Abfalls, in einer Zeit der Gottlosigkeit, plötzlich steht er da. Irgendwann fasste, wir wissen nicht wann und wie, fasste Elia diesen Entschluss, er muss vor dem König Israels treten und er hat eine Botschaft auszurichten. Er machte sich auf dem Weg von seinem kleinen Dorf über den Jordan hin zu Ahab. Vielleicht kam manchmal diese Stimme auf in seinem Kopf, die sagte, die Finsternis ist viel zu groß. Was soll ich tun als kleiner Mann? Was soll ich ändern? Ich bin doch eine geringe und unbedeutende Stimme in all dieser Menge. Was soll all das bringen? Doch Elia wusste von Herzen, nicht Baal ist der Gott dieses Landes, sondern der Herr, Jahwe, ist sein Name. Dieser Gott ist es, der uns mit mächtigem Arm aus Ägypten herausgeführt hat. Er kann auch jetzt eingreifen und er kann das Blatt wenden in seiner Macht. Und so schaut, wie stark Elia hier auftritt. Und Elia, der später aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Er stellt sich vor den König Israels hin und was er sagt, ist unmissverständlich eine Kampfansage. Er sagt, so wahr der Herr, Jahwe lebt, der Gott Israels. Mein Gott ist Jahwe, ich bin Elia. Er, Jahwe, ist der Herr, der Lebendige. Er ist nicht tot, wie ihr meint, sein Glaube ist nicht ausgestorben. Der Herr ist wahrhaftig am Leben. Und er sagt, so wahr der Gott Israels lebt. Er lebt, er regiert, er handelt, er lässt sich nicht spotten. Er ist der Gott Israels. Er allein, er regiert über dieses Land. Wie konnte so ein unbekannter Mann es wagen, vor dem König zu treten mit solch einem Mut, mit solch einer Furchtlosigkeit? Nun, es ist wahr, was in Sprüche 28, Vers 1 geschrieben steht, der Gerechte ist furchtlos wie ein junger Löwe. Der Gerechte ist furchtlos wie ein junger Löwe. Woher dieser Löwenmut, diese erstaunliche Furchtlosigkeit, wusste Elia denn nicht, vor wem er da steht? Von Ahab, den schrecklichen König und Gottesfeind, der die Macht hat, Elia mit nur einem Wort auf der Stelle hinrichten zu lassen? Wusste Elia vielleicht nicht, vor wem er da steht? Oh doch, Elia wusste es sehr wohl. Vers 1. Und Elia, der Tischbieter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Wer ist Ahab? Seine Gegenwart ist unbedeutend. Elia ist sich bewusst, dass er in der Gegenwart eines größeren Königs steht. Des Königs aller Könige, des Herrn, des Allmächtigen, des Herrschers dieser Welt. Der Herr ist für Elia realer als Ahab, präsenter in seinem Denken, klarer in seinem Bewusstsein. Elia weiß, er ist ein Diener Gottes, er steht vor Jahwe. Das bedeutet, er steht ihm alle Zeit zu Diensten. Elia wandelt vor dem Angesicht des Herrn. Wer ist Ahab? Elia steht in der Gegenwart eines Königs, der unendlich größer und furchtgebietender ist als Ahab. Sag mir, warum zittert Elia nicht vor diesem schrecklichen König Ahab? Weil er zittert vor dem wahren König Israels. Gottes Furcht vertreibt alle Menschenfurcht. Elia hat gelernt, in der Gegenwart Gottes zu wandeln, ihn zu fürchten und ihm zu dienen. Er kann vor Ahab auftreten mit Löwenmut, nicht weil er stark ist, nicht weil er einflussreich ist, nicht weil er mächtig wäre. Elia ist nach menschlichem Standard ein Niemand. Und doch ist er mächtiger als alle Könige der Erde. Denn hinter Elia steht der Herr, der Heerscharen, Gott der Allmächtige, der lebendige Gott. Und furchtgebietend ist sein Name. Was hat dieser Elia nun im Namen Gottes zu sagen? Der dritte Punkt. Die Gerichtsankündigung des Propheten Elia. Und er spricht zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Wer ist noch gleich euer Nichtsnutz, den ihr so verehrt und feiert, Baal? Wer soll noch gleich der Herr sein in diesem Land? Der große Sturm- und Wettergott, den ihr so verehrt, der euch Regen spendet und euch die reiche Ernte schenkt? Erkennt nun, euer Baal ist ein Nichts. Er hat nichts und auch rein gar nichts zu melden in diesem Land. Er ist ein toter, lebloser Götze, ein Nichts. Seht nun die Macht des wahren Gottes, des Gottes Israels, des Herrn. Er wird euren Ungehorsam strafen. Es wird keinen Regen geben, keinen Tau. Der Erdboden des Landes wird nicht befeuchtet werden, und zwar für die nächsten Jahre, sagt Elia. Verstehst du, was das heißt? Vielleicht in diesem Sommer verstehen wir es ein wenig besser, wenn du durch Frankfurt läufst und es plötzlich aussieht im Sommer wie im Herbst, weil die Blätter vertrocknet zu Boden fallen und alles Gras verbrannt ist. Aber unsere Dürre in Deutschland dieses Jahr ist nichts im Vergleich zu dem, worum es hier geht. Nicht einmal Tau. Keine Feuchtigkeit im Land. Der König Ahab wird genau verstanden haben, was das bedeutet, wenn es mehrere Jahre kein Regen geben wird. Kein Wasser heißt keine Frucht, heißt kein Essen, heißt kein Leben. Es würde eine Dürre sein mit verheerenden, katastrophalen Folgen. Und in seinem Löwenmut wagt es Elia, dieses Gottesgericht anzukündigen. Er überbringt dieses Gerichtsurteil dem König höchstpersönlich. Wir wissen nicht, wie Elia genau dabei vorging oder wie er darauf kam, aber im Jakobusbrief lesen wir von Elia in Kapitel 5, Vers 17. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Elia betete also dafür, dass diese Dürre kommt. Aber warum? Warum wünscht er sich das? Warum betet er dafür? Nun denkt daran, dass er sich eines wünschte. Er wünschte sich, dass der Herr geehrt wird. Es lastet anscheinend schwer auf seiner Seele, diese Gottlosigkeit in diesem Land zu sehen. Und als Prophet des Herrn wird er sicherlich auch Offenbarungen bekommen haben, wie sehr der Herr zornig ist über dieses Land. Und so wird er gefleht haben: Herr, bringe sie zurecht, strafe sie, bewirke, dass sie Buße tun und umkehren. Aber sicher handelte Elia nicht einfach nach seinem eigenen Gutdünken. Dieser Mann Gottes wusste sicherlich, dass der Herr etwas Klares gesagt hat in den Büchern Mose. Wir lesen im 5. Buch Mose, Kapitel 11, Folgendes. Hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht betören lässt und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft. Und der Zorn des Herrn dann gegen euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass es keinen Regen gibt und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus eurem guten Land weggerafft werdet, das der Herr euch gibt. Sicherlich kannte Elia diese Worte. Gestützt auf seiner Verheißung fleht er: Tu dein Werk. Du hast diesen Bundesfluch angedroht Wenn sie nicht gehorchen werden, werde ich den Himmel zu Eisen machen. Kein Tropfen, keine Frucht, Hungersnot und Elend. In dem Bewusstsein, dass Gott mit ihm ist, dass sein Wort es sagt, überbringt er diese Botschaft an den König Ahab. Vor uns liegt nun die Geschichte des Propheten Elia. Wir werden sie nach für nach studieren. Meine Hoffnung ist, dass das zutrifft, was wir in Römer 15 gelesen haben. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Was hat jetzt diese 3000 Jahre alte Geschichte mit dir zu tun und mit mir? Wie können wir denn jetzt belehrt werden, auszuharren und Hoffnung und Ermunterung zu haben? Nun sag mir zunächst, merkst du nicht, dass all das direkt in unsere Zeit spricht, in der wir leben? Der Glaube an den einzig wahren Gott, ist er nicht wie ausgestorben in unserem Land? Ist es nicht so? Ist es nicht so, dass unser Land in Gottvergessenheit und Gottlosigkeit liegt? Mach doch mal deine Augen auf. Schau mal um dich herum. Aber zunächst will ich dich fragen, bist du vielleicht selbst Teil von dieser Gottlosigkeit? Von dieser Finsternis? Weil du den Herrn nicht dienst? Weil du seinen Namen nicht kennst und nicht ehrst? Vielleicht denkst du wie Ahab, es geht dir doch gut, kein Problem. Es heißt in Prediger Kapitel 8, Vers 11, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Mit anderen Worten, weil die Strafe des Herrn nicht so gleich kommt, denkst du, du kannst Böses tun? Gott sagt in der Heiligen Schrift, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft, doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Ich will dich fragen, bist du Teil von dieser Finsternis? Lebst du ein Leben in Gottlosigkeit? Du wirfst dich vielleicht nicht vor irgendwelchen Götzen nieder. Aber du wirfst dich auch nicht nieder vor den einzig wahren Gott und dienst ihn nicht. Du ehrst ihn nicht. Du brichst seine Gebote. Du lebst in Gottlosigkeit. Ich rufe dir zu, bekehre dich. Werde ein Elia. Werde jemand, der sagt, mein Gott ist Jahwe. Denn wisse darum, der Herr wird seine Strafe senden. Sie wird kommen, sicher. Kehre um, solange es Zeit ist. Diese Dürre hätte niemals über Israel kommen müssen. Doch sie fuhren fort in ihrer Gottlosigkeit und sie haben sich nicht warnen lassen. Kehre um. Aber all jene von euch, die Jahwe zu ihren Herrn und Gott haben, euch bitte ich, macht eure Augen auf wie Elia. Was meint ihr denn, wie er darunter wohl gelitten hat, wie es im Land aussah? Meine Frage an dich ist, trauerst du überhaupt darüber? Betrübt es dich überhaupt, wie die Situation aussieht um uns herum? Du fragst vielleicht, warum sollte ich denn klagen? Nun siehst du nicht, wie der Herr verachtet wird? Siehst du nicht, dass sein Name nicht geehrt wird? Betrübt dich das nicht? Weißt du, du wirst nicht weinen darüber und du wirst nicht klagen darüber. Ja, dann, wenn dir der Name des Herrn nichts bedeutet. Aber wenn sein Name dir alles bedeutet und sein Name deine größte Freude ist und dein größter Schatz und das Schönste, was du hast und kennst, dann wirst du trauern darüber, wie mit dem Herrn umgegangen wird. Wie er verachtet wird, wie sein Name mit Füßen getreten wird. Ich frage dich, bist du ein Elia? Jemand, der von Herzen bekennt, mein Gott ist Jahwe. Bekennst du seinen Namen inmitten des Abfalls von Gott, auch wenn alle ihn verachten? Ich habe in den letzten Sonntagen über verschiedene Themen gesprochen, über die diese Welt nur spottet und lacht. Was heißt es, ein Mann, eine Frau Gottes zu sein? Was heißt es, eine Ehefrau in biblischer Weise in Reinheit und Keuschheit für sich zu gewinnen? Und so Gott will, werde ich noch darüber sprechen, was es heißt, die Kinder in der Furcht des Herrn und in der Zucht des Herrn zu erziehen. Alles Themen, worüber die Welt nur lacht. Meine Frage ist, stehst du auf und sagst, aber ich bin ein Elia. Mein Gott ist Jahwe. Ich lebe nicht wie die Menschen um mich herum. Mein Gott ist Jahwe. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir sollten niemals verzweifeln, egal wie stark die Bosheit ist. Der Herr kann alles wenden. Er kann auch jetzt schon im Verborgenen Männer vorbereiten, die aufstehen werden, wie eins in unserem Land. Zum Beispiel Martin Luther. Es gibt Hoffnungslosigkeit, es gibt inmitten der Hoffnungslosigkeit Hoffnung. Weil wir an den Gott der Hoffnung glauben. Und er hat alle Macht. Aber weißt du was? Es ist eine Sache, von Elia zu lesen und von anderen Glaubenshelden, die der Finsternis trotzten und aufstanden und den Herrn bekannten. Die eigentliche Frage ist aber, ob du so ein Elia bist, der vor dem Herrn steht, der aufsteht. Ja, du magst vielleicht nicht vor Könige treten müssen, aber vor deinen Verwandten, vor deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, deinen Studienkollegen, deinen Mitschülern oder wen sonst noch immer. Nun magst du sagen, gut, aber wir können uns doch jetzt nicht, ich kann mich doch wohl nicht mit dem Propheten Elia vergleichen, der war doch übermenschlich, oder? Und tatsächlich sagen die Juden bis heute noch, dass Elia ein Engel ist. Bei jeder Beschneidung ist ein leerer Stuhl dabei. Der Stuhl des Elias. Als Zeichen dafür, dass Elia unsichtbar dort sitzt, als Engel des Bundes, der bezeugt, dass dieses Zeichen des Bundes vollzogen wird. Und wenn man das Leben des Propheten Elia studiert, dann könnte man hier und dort auf die Idee kommen, dass er kein normaler Mensch war. Aber Jakobus sagt uns in Jakobus Kapitel 5, Vers 17, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Er war ein Mensch aus einem kleinen Dorf, der nichts zu sagen hatte. Was ist mit dir? Wo ist denn der Glaube an Jahwe hin, an den lebendigen Gott, der mächtige, gewaltige Taten wirkt, der seinen allmächtigen Arm ausstreckt und ganze Länder verändern kann, wenn es ihm gefällt? Wo ist der Glaube an Jahwe hin? Ich rede von dem lebendigen Gott, von dem man nicht nur Geschichten erzählt, sondern der jetzt lebendig und real ist und Leben verändert. Wo sind die Elias? Wo sind die, die sagen, mein Gott ist Jahwe, der Lebendige? Der Herr lebt. Das ist kein frommer Spruch. Das muss eine Realität sein in deinem Leben. Meine Frage ist, ob du auch vor dem Herrn stehst wie Elia. Ob du ihn alle Zeit zu Diensten stehst. Du wirst vielleicht fragen, aber wenn ich doch aufstehe, was werden die Menschen um mich herum sagen? Wenn du weißt, dass du vor dem Herrn stehst und wenn er lebt und du weißt, er stützt dich, er steht hinter dir, dann wirst du dich nicht fürchten müssen, sondern der Gerechte wird furchtlos sein wie ein junger Löwe. Ich werde nicht müde, euch diesen Vers vorzulesen aus 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Irgendwo in einem kleinen Dorf, Tischbe in Gilead, war ein Mann, der auf sein Angesicht lag, der wahrscheinlich weint und rief, Herr, ich will für dich leben. Ich will dir die Ehre geben, mit allem, was ich bin und hab. Nur für dich leben, deiner Ehre dienen. Und die Augen Jahwes, des Lebendigen, durchlaufen die ganze Erde. Und hier in Tischbe halten sie. Und sie richten sich auf diesen einen Mann, Elia. Sein Herz gehört nicht den Götzen. Sein Herz ist ungeteilt bei Jahwe. Sein Herz gehört dem Herrn. Und der Herr spricht, diesen nun werde ich treu beistehen. ich werde ihn gebrauchen, um meinen Namen wieder groß zu machen in diesem gottlosen Land. Diesen einen Mann werde ich nehmen. Und ich werde die Gottlosigkeit zunichte machen. Ich frage mich, wozu könnte der Herr dich eigentlich gebrauchen? Wozu könnte der Herr dich eigentlich gebrauchen, wenn du doch mal endlich mit ganzer Hingabe für ihn leben würdest? Wenn du ihn doch wirklich suchen würdest, von ganzem Herzen, ungeteilt auf ihn gerichtet bist? Was könnte der Herr wohl durch dich tun, dort, wo er dich hingestellt hat? Wie konnte Elia so mutig sein? Weil er in der Gegenwart Gottes wandelte. Das ist das Geheimnis aller Christenkraft. Der Herr lebt, ich stehe vor ihm in seiner Gegenwart. Er ist für mich realer und wirklicher als alle Menschen, die mich umgeben. Warum hast du denn Angst vor Menschen? Warum traust du dich denn nicht, deinen Mund aufzumachen? Warum zittern deine Knie vor Menschen? Weil deine Knie nicht zittern in der Gegenwart Gottes. Weil du dir nicht wirklich bewusst bist, dass der Herr mit dir ist. Wenn du etwas bewirken willst, da wo Gott dich hingestellt hat, wenn du ein Mann, eine Frau Gottes sein willst, wenn du etwas bewerkstelligen willst, dann nur in diesem Bewusstsein, dass es der lebendige Gott ist, vor dem du stehst, dass ihm kein Ding unmöglich ist, dass er dich stärken wird mit übernatürlicher Kraft und Dinge zu Wege bringen kann, die du dir nicht im entferntesten Sinne erträumen konntest. Die meisten Menschen sind das, was ihre Zeit aus sie gemacht hat. Sei du doch ein Mensch, der das ist, was Gott aus ihm gemacht hat. Geformt, gestaltet von Gott, um vor ihm zu stehen und für ihn zu leben und ihn zu bekennen. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schrift die Hoffnung haben. Der Herr, unser Gott, lebt. Gepriesen sei sein Name. Amen. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Jahwe Zebaot, du Herr der Heerscharen, du allein bist der lebendige Gott. Es gibt keine anderen Götter neben dir. Und wir wollen dich anbeten und dir die Ehre geben. Wir danken dir für dein Wort, das wir lesen und hören durften. Wir danken dir, dass du Dinge hast aufschreiben lassen, damit wir nun durch die Belehrung Ausharren haben und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung. Herr, und du hast uns Hoffnung geschenkt durch diesen Einsatz, in dem du schreiben liest über das Auftreten von Elia, dessen Gott du warst und bist. Herr, wir bitten dich, dass wir, wenn wir sehen, dass wir auch in einem Land leben und in einer Zeit, die auch sehr dunkel ist und wo man sich so abgewandt hat von dir, dann bitten wir, Herr, dass du auch in unserem Land Männer aufstehen lässt, die sagen, wir stehen vor dem Herrn, wir dienen dem lebendigen Gott. Und wir bitten, Herr, dass auch wir sind wie Elia, dass wir den Mut eines jungen Löwen haben, dass wir uns nicht fürchten vor Menschen, dass wir uns nicht dieser Zeit und dieser Welt gleich machen lassen, sondern dass wir beten und dass wir aufstehen und unseren Mund öffnen und deine Wahrheit verkündigen. Und wir flehen, Herr, dass du wirken mögest, was du damals durch Elia gewirkt hast, dass deine Macht gesehen wird, dass dein Wort geglaubt wird, dass du tun mögest, was unmöglich scheint, Herr, und auch in diesem Land eine Erweckung schenkst und dass du zeigst und beweist, dass da niemand ist, als allein der Herr, Jahwe, der Lebendige. Gepriesen seist du, Herr. Dich wollen wir anbeten, vor dir wollen wir stehen, für dich wollen wir leben. Wirke das selbst in uns, zu deiner Ehre. Amen.